Nicht Gottes Segen für mich, Gottes Segen für euch. Der Herr segne das Reden und das Hören. Guten Morgen. Schlecht zu sehen, oder? Für da hinten. Ehe. 2 Kilometer bis zur Ehe oder bis nach Ehe. Für manche von euch sind es vielleicht noch 2 Kilometer. Für manche sind es noch mehr Kilometer. Manche, die sind aber schon in der Ehe drin. Ja, es muss nicht gerade die Ehe in Diesbeck sein. Vielleicht sind jemand in einer anderen Ehe drin. Manche haben die Ehe für sich schon hinter sich und sehen sie mehr im Rückspiegel. Wie das Schild, manche Ehe hat auch einen Kratzer schon abgekommen und man sollte auch in der Ehe gewisse Vorsicht walten lassen. Im August habe ich eine Predigt gehalten und da habe ich tituliert, das ist eine leichte Kost. Okay, es war Urlaubszeit, habe ich mir gedacht, zum Urlaub leichte Kost. Jetzt, heute, denke ich, es ist eine schwere Kost. Aber eine schwere Kost, meine ich, ist auch mal nötig. Wenn man zu Kräften kommen will, dann braucht man auch eine schwere Kost. Und Gott will, dass wir kraftvolle Nachfolger werden. Im iranischen Hauskreis vor etlichen Wochen haben wir die 10 Gebote behandelt. Unter anderem gibt es da auch ein Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Diese 10 Gebote sind Anweisungen Gottes an sein Volk, als sie aus der ägyptischen Gefangenschaft auf dem Weg ins verheißene Land waren. Diese 10 Gebote, das ist eine direkte Anrede Gottes an sein Volk. Und in diesen Geboten fasst Gott seinen Willen zusammen, wie die Menschen sich ihm gegenüber verhalten sollen. Und er fasst zusammen, wie die Menschen sich gegenüber ihren Mitmenschen verhalten sollen. Diese sogenannten 10 Gebote, die sind sowohl im Judentum als auch im Christentum zu einer zentralen Bedeutung geworden. Sie bilden quasi das Fundament, wie man als Jude oder auch als Christ leben soll, wie wir praktisch leben sollen. Wie gesagt, heute das 6. Gebot, nach anderer Zählung ist es auch das 7. Gebot. Das hat mir Gott aufs Herz gelegt. Und wie heißt es? Du sollst nicht Ehe brechen. Luther hat ja zu jedem Gebot eine Auslegung geschrieben und er sagt, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben, in Worten und in Werken und in der Ehe einander lieben und ehren. Jede gute Predigt, wie ihr ja bereits wisst, hat 3 Teile. Und nachdem ich hier eine gute Predigt denke werden soll, sage ich gleich 3 Teile. Erste Frage, was ist Ehe überhaupt? 2. Teil, was ist Ehebruch? Und im 3. Teil, wie können wir Ehe leben? Was ist Ehe überhaupt? Die Ehe ist auf Dauer angelegt und sie endet erst mit dem Tod des einen Ehepartners. Die Ehe ist also eine lebenslange Verbindlichkeit. Und in Gottes Augen endet eine Ehe auch nicht mit einer Ehescheidung. Der Erlanger Theologe Professor Seitz, wer ihn kennt oder kannte, ist er gestorben, in der Ehe hat Gott 2 bestimmte Menschen zueinander geführt. Und zwar in einer Ausschließlichkeit des Sich-Gehörens, die die Ansprüche Dritter rigoros abwehrt. Okay, ein bisschen professorenhaft, aber es heißt, Ehe ist die letztverbindliche, exklusive und totale Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Und die Ehe, wann fängt die an? Die Ehe beginnt mit der Eheschließung. Eheschließung ist, wir nennen das Hochzeit, das ist in der Regel mit einer Zeremonie verbunden und das finden wir auch in allen Völkern. Hochzeit ist immer ein Fest und dieses Fest wird in der Öffentlichkeit gefeiert. Also Ehe. Ehe ist keine private Angelegenheit oder nur eine Angelegenheit, die die Ehepaare allein mit Gott schließen. Sondern Ehe ist auch ein Zeichen für die Öffentlichkeit. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Ehe schließlich ausschließlich eine rein kirchliche Angelegenheit. Erst 1875 wurde in Deutschland die standesamtliche Ehe für alle verbindlich eingeführt. Bis vor einigen Jahren war Konsens in unserer Gesellschaft, dass Ehe die dauerhafte Verbindung von Mann und Frau ist. Im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe als sein Gegenüber machen, die ihm entspricht. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das heißt, sinnbildhaft verschmelzen Mann und Frau seelisch in der Ehe. Und ein Fleisch, das kann man nicht trennen, dann ist es nicht mehr ein Fleisch. Und dieses Ein-Fleisch-Werden ist, finde ich, solch ein fantastisches Bild, denn es drückt in einzigartiger Weise aus diese sexuelle Gemeinschaft zwischen Ehefrau und Ehemann. Und damit will uns die Bibel auch zeigen, dass dort und nur dort Sex stattfinden kann. Der Mann, der verlässt sein geschütztes Elternhaus und gründet selbst einen eigenen Hausstand. Und dieses Anhangen, wie ich es gerade gelesen habe, an seiner Frau, kann man eigentlich noch besser ausdrücken mit Ankleben. Und in diesem Ankleben, da drückt sich auch diese Treueverpflichtung aus, dass es ein Treueverhältnis ist. Die Ehe ist dadurch nicht nur eine rechtlich geschützte Konstruktion, sondern sie ist eine Lebens- und eine Liebesgemeinschaft. Und weiterhin finden wir im Alten Testament viele Stellen, die darauf hinweisen, dass die Ehe ein Abbild zwischen der Beziehung des Volkes Gottes mit Gott selber ist. Die Ehe ist von Gott gestiftet. Sie ist keine menschliche Erfindung. Und wenn sie von Gott gestiftet ist, dann bedarf es auch, dass wir uns dieser göttlichen Ordnung unterordnen. Insbesondere wir Christen müssen uns dieser göttlichen Ordnung unterordnen. Aber schon bald kam es ja zum Sündenfall und damit auch zur Herrschaft Satans über uns Menschen. Und seitdem leben wir als Menschen nur noch bedingt nach Gottes Schöpfungsplan. Das war jetzt die Lehre aus dem Alten Testament. Und was sagt Jesus im Neuen Testament? Ich zitiere nach Matthäus. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, Jesus bekräftigt diese Lehre aus dem Alten Testament. Ehebruch. Wann liegt Ehebruch vor? Ehebruch hat zwei Auswirkungen. Zum einen ist es ein Verstoß gegen die Schöpfungsordnung Gottes und zum anderen ist es ein Vergehen gegen den Ehepartner. Gott verabscheut Ehebruch so sehr, dass er es in seine Gebotssammlung aufgenommen hat, die wir eben als die 10 Gebote kennen. Gott nahm das Verbot des Ehebruchs quasi in sein Grundgesetz, in das göttliche Grundgesetz mit auf. Und im Wort Ehebruch, da steckt das Wort Bruch. Und wenn etwas in die Brüche geht, wenn etwas bricht, dann ist es kaputt. Dieses sich ein Fleisch werden wird durch den Ehebruch nicht nur gestört, es wird zerstört. Wie gesagt, bei der christlichen Eheschließung tritt Gott als Dritter mit in den Ehebund ein. Und damit ist Ehebruch immer auch die Zerstörung der von Gott gestifteten und exklusiven Gemeinschaft der Ehe. Und Hiob weiß schon, Ehebruch geschieht immer im Verborgenen. Keiner soll es hören, keiner soll es sehen. Ehebruch ist keine Lappalie in Gottes Augen. Gott ahndet Ehebruch mit dem Tod. Lesen wir im 3. Mose, Kapitel 20, Vers 10. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Im Neuen Testament bringen die Pharisäer eine Frau zu Jesus, die Ehebruch begangen hat. Wir lesen das im Johannesevangelium, Kapitel 8. Und was sagt Jesus? Jesus hebt das Alte Testament nicht auf. Er sagt nur zu den Pharisäern: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Vielleicht meinte Jesus sogar: Wer in dieser Hinsicht ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und es war keiner, keiner, der einen Stein warf. Denn, wir lesen in der Bibel, sie wurden von ihrem Gewissen überführt. Und was macht Jesus? Er verharmlost die Sünde dieser Frau nicht. Er nennt es Sünde. Aber er gibt der Frau die Chance zur Umkehr. Er sagt zu ihr: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und in der Tat, dafür ist Jesus in die Welt gekommen, um uns Sünder zur Umkehr zu rufen. Ehebruch ist ohne Zweifel jede intime Beziehung zu einem Dritten außerhalb der Ehe. Das heißt, wenn einer der Ehepartner ein sexuelles Verhältnis zu jemand anderem hat, dies kann eine Prostituierte sein oder auch einfach eine Frau oder ein Mann oder sogar ein Mensch des gleichen Geschlechts, dann ist es Ehebruch. Hier ist das Alte Testament ganz eindeutig. Und auch jenseits von Religion und Glaube wird gesellschaftlich jedes sogenannte Fremdgehen als Ehebruch verstanden. Vor 40 Jahren ungefähr war das sogar ein Scheidungsgrund. Stichwort schuldhaft geschieden. Aber man muss den Ehebruch nicht einmal sexuell vollziehen. Jesus greift nämlich auch dieses sechste Gebot auf und er bestätigt es. Aber er dehnt den Tatbestand des Ehebruchs noch viel weiter. Wir lesen in Matthäus 5: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau, und jetzt ist gemeint eine verheiratete Frau, anzieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ehebruch fängt daher nicht erst mit dem sexuellen Vollzug an, sondern bereits vorher im Herzen. Und in der Tat, es begeht doch keiner von jetzt auf gleich Ehebruch, sondern dieser bahnt sich im Herzen über eine längere Zeit an. Und wie kann es zum Ehebruch kommen? Wir kennen das geflügelte Wort Schürzenjäger, zumindest in Bayern. Ein Mann ist stolz darauf, wenn er mit vielen Frauen sexuellen Kontakt hat. Aber ich denke, das ist die absolute Minderheit. Die große Mehrheit der Menschen, auch der Christen, denke ich, hat nicht vor, Ehebruch zu machen. Es kommt eher so schleichend dazu. Um das aufzugreifen, was Jesus gesagt hat, warum sehe ich einen anderen Menschen begehrlich an? Warum begehre ich überhaupt, was dem anderen gehört? Klammer auf, 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib oder Frau. Also Gott fasst das Thema eigentlich zweimal sogar in den Geboten auf. Ich begehre doch nur, wenn ich selbst ein Defizit verspüre. Ich sage mal ein Beispiel. Sicherlich kennt ihr das, man geht mal essen mit Freunden, Verwandten und bestellen à la carte. Das heißt, jeder bestellt, was ihm so auf der Speisekarte schmeckt. Ja, und dann kommt allmählich das Essen für deinen Nachbarn zur Linken, dann kommt das Essen für deinen Nachbarn zur Rechten. Der dir gegenüber sitzt, der hat auch jetzt schon dein Essen. Und irgendwann bekommst du richtig Hunger. Aber du musst warten. Du weißt gar nicht, ob du überhaupt noch was kriegst. Und dann schaust du dich um und denkst irgendwann, na, hätte ich doch das denn nur bestellt, das wird mir jetzt auch schmecken. Du wirst sozusagen neidisch. Und so ist es vielleicht auch in mancher Hinsicht in der Ehe. Es kommt wohl kaum zum Ehebruch, wenn du eine vertrauensvolle, liebensvolle und sexuell erfüllte Partnerschaft hast und lebst. Aber sobald allmählich Defizite aufziehen, ist die Treue gefährdet. Sobald in der Ehe Defizite aufziehen, schaut sich das Auge um und findet den ein und anderen Menschen auch ganz nett. Und solch ein Ehebruch fängt ganz harmlos an. Man trifft einen anderen Menschen am Arbeitsplatz, im Verein, im familiären Umfeld, vielleicht sogar in der Gemeinde oder im Urlaub. Und man findet diese Person einfach nett. Mit dieser Person kann man reden. Die versteht einen. Vielleicht hat die Person sogar die gleichen Interessen. Und man wird auch nett sein zu dieser Person. Und es ist doch schön, endlich mal einen Menschen gefunden zu haben, mit dem man sich versteht. Und dieser Mensch übt eine Anziehungskraft aus. Man hat das Bedürfnis, einfach mit diesem Menschen Zeit zu verbringen. Und schwupps, stellt sich so innerlich ein Schmetterlingsgefühl im Bauch ein. Der Ehebruch hat schon begonnen. Irgendwann kann es dann auch zu Intimitäten kommen. Und später sagt man dann, es passierte einfach so. Eigentlich habe ich es nicht gewollt. Wir wurden einfach überwältigt. Ich glaube ja nicht, dass das Theorie ist oder nur für Nichtchristen sowas passiert. Primär war nicht die körperliche Anziehungskraft, die äußere Attraktivität der Auslöser. Die emotionale Anziehungskraft hat zum Ehebruch geführt. Der Dritte ist in die Ehe eingedrungen und hat ein unerfülltes Bedürfnis befriedigt. Die Ehe, wie gesagt, ist die exklusive Gemeinschaft zwischen zwei Ehepartnern und Gott. Und es darf daher keine Freundschaft zwischen den Geschlechtern geben, die den eigenen oder den anderen Ehepartner ausschließt. Anders deutlicher formuliert. Ein Ehemann kann keine Freundin haben, die nicht zugleich und ohne jeden Vorbehalt auch die Freundin seiner Frau ist. Und umgekehrt. Eine Ehefrau kann nicht Freundschaft mit einem Mann pflegen, die den eigenen Ehepartner auch nur im Geringsten ausklammert. Und wir selber haben beschlossen, dass ich zum Beispiel keine Seelsorge an Frauen mache. Und umgekehrt meine Frau auch nicht mit oder an Männern. Wie kann aber Ehe gelingen? Oder wie können wir verhindern, dass es zu einem Ehebruch oder überhaupt in diese Richtung kommt? Wir leben ja in der Ehe in der Regel über viele Jahre zusammen. Von daher zurück zu dieser Geschichte. Ich schaue doch nicht auf den Tellern anderer, wenn meiner prall gefüllt ist. Komme ich überhaupt nicht auf die Idee. Ich behaupte, jeder Mensch hat Grundbedürfnisse. Und diese Bedürfnisse unterscheiden sich von Mann und Frau. Die Grundbedürfnisse einer Frau sind oft Zärtlichkeit, Kommunikation, finanzielle Sicherheit, Familie. Beim Mann ist es sexuelle Erfüllung, ganz vorne dran, gemeinsame Freizeitgestaltung, harmonisches Zuhause, Attraktivität der Frau, gehört auch oft dazu. Klammer auf, da gibt es ein Buch, Meine Wünsche, Deine Wünsche, beschrieben ausführlich, kann ich empfehlen, von Willard Harley. Wie gesagt, die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Wichtig ist, dass wir die Bedürfnisse unseres Ehepartners kennen und wissen. Und wenn nun diese Bedürfnisse, die der andere hat oder die ich habe, nicht gestillt werden, dann empfindet der jeweilige Mensch einen Mangel und er versucht, diesen Mangel auszugleichen. Und wenn der Ehepartner diesen Mangel, diese Bedürfnisse nicht ausfüllt, dann versucht man auf eine andere Art und Weise eine Erfüllung zu bekommen. Und in der Tat, man kann ja auch mit jemand anderem seine Freizeit gestalten, kann mit jemand anderem reden, kann auch durch eigenes Einkommen der Frau heutzutage finanzielle Sicherheit bekommen und auch andere Menschen können einem Anerkennung geben. Nur eines geht nicht. Sexuelle Erfüllung, da kann und darf es nur in der Ehe geben. Sex ist ausschließlich für die Ehe bestimmt. Und ich beziehe mich jetzt auf Paulus. Was schreibt Paulus im ersten Brief an die Korinther im Kapitel 7? Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Ich finde diese Aussage von Paulus, die ist eindeutig. Obwohl ja Paulus ledig war, weiß er um den Geschlechtstrieb. Er weiß um die Gefahr der ehelichen Untreue und deswegen diese Ermahnung von ihm, dass sich keiner dem anderen entziehen darf. Paulus weiß um die Gefahr, die von Satan auf die Eheleute ausgeht. Paulus sieht die Gefahr, die einer Ehe droht, wenn keine sexuelle Gemeinschaft mehr stattfindet. Sex ist das Intimste, was es überhaupt in einer Ehe gibt. Und es ist, ich wiederhole mich, ausschließlich der Ehe vorbehalten. Denn hier wird im wörtlichen Sinne wahr, dass Mann und Frau ein Fleisch werden. Paulus lässt eine Ausnahme zu, die sexuelle Gemeinschaft auszusetzen, zum Gebet. Und das auch nur nach gemeinsamer Übereinkunft. Ansonsten gibt es keine Ausnahme. Paulus schreibt unmittelbar davor: Wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen. Und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Diese Verse passen doch gar nicht in die heutige Zeit, oder? Mein Körper gehört mir. Ich bestimme, wozu ich Lust habe. Und ich bestimme, wann ich Sex habe und wann nicht. Dies ist die Denkweise des modernen, vielleicht auch säkularen Menschen. Paulus sieht das anders. Der Mann darf der Frau die sexuellen Wünsche nicht verweigern. Die Frau darf dem Mann die sexuellen Wünsche nicht verweigern. Was ist das? Das ist Dienen. Dem anderen auch in der Sexualität dienen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine Ehe scheitern kann, wenn das Sexualleben für beide erfüllend ist. Wenn einer dem anderen dient, wie ihn jeder versucht, die Wünsche des anderen zu erfüllen, ist das nicht wahres Eheglück? Jesus sagt an einer anderen Stelle einmal, Matthäus 5, und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Diesen Satz sagt Jesus ganz allgemein, wie wir uns gegenüber unseren Mitmenschen verhalten sollen. Wie viel mehr sollte dieser Satz in Bezug auf unseren Ehepartner gelten? Darf ich noch ein paar praktische Tipps geben, ohne auf Vollständigkeit Wert zu legen? Wichtig ist in einer Ehebeziehung, dass man miteinander redet. Und redet. Ich kenne ein Pfarrers-Ehepaar, Pfarrer Entres, aus Erlangen, die empfehlen in der Eheberatung, 45 Minuten sollen Ehepaare am Tag miteinander reden. Informationen austauschen, ja. Aber noch wichtiger ist, dass wir miteinander über unsere Gefühle reden, über unser Empfinden reden, über das, was wir denken, das, was uns im Herzen bewegt, das mit dem Ehepaar austauschen. Ehe ist mehr als eine WG, eine Wohngemeinschaft mit klarer Aufgabenteilung und finanzieller Versorgung. Und ganz wichtig ist auch das gemeinsame Gebet. Ich weiß, dass das auch in einer Ehe unter Christen nicht selbstverständlich ist, obwohl es doch selbstverständlich sein sollte. Aber ich sage, versuch es. Versuch es immer wieder. Wenn dein Ehepartner ungläubig ist, ist es natürlich schwierig. Und mittlerweile höre ich, dass auch Ehepartner immer mehr so getrennte Schlafzimmer haben. In der Tat ist das viel bequemer. Man hört den anderen nicht schnarchen. Man kann lesen, was auch immer. Man kann seinem Individualismus viel besser ausleben. Aber ich frage mich, wie kann man dann noch ein gemeinsames Abendgebet sprechen? Wie kann man dem anderen noch einen guten Nachtkuss geben? Und ich finde es auch gut, wenn man abends nochmal gemeinsam den Tag reflektieren lässt und dem anderen mitteilt, was heute schön war, was heute einem gelungen ist an dem Tag. Klammer auf, keine Sorgen, keine Misserfolge vor dem Einschlafen austauschen. Das ist nicht gut, aber einfach das Positive mit dem anderen teilen. Und ein letzter Tipp zum Abschluss. Auch in einer sogenannten besten Ehe kann es mal zum Streit kommen. Und meist mündet ein Streit in eine seltsame Schweigezeit. Wenn ihr aber euren Ehebund ernst meint, nehmt und sagt, wir wollen uns doch nicht trennen. Dann ist es doch nicht gut, wenn man dem Streit nicht zu lange Raum gibt. Aber wer macht den ersten Schritt? Der andere natürlich, oder? Überwinde deinen eigenen Stolz und unternimm den ersten Schritt. Und ich sage, Gott wird dich dafür segnen. Stell eine Kerze auf den Küchentisch, in der Mitte rein. Das ist ein Zeichen, dass du wieder Frieden haben willst, dass du wieder willst, dass ihr euch versöhnt. Es bringt doch nichts, uns durch Streit das Leben weiter schwer zu machen. Keine Stunde unseres vergänglichen Lebens ist es wert. Zu einer Ehe gehört immer auch das Vergeben. Und als Christ bin ich aufgefordert und bist du aufgefordert, den ersten Schritt zu gehen. Amen.